freundlicherweise haben Sie gleich den Begriff des Sportwissenschaftlers gewählt, so würde ich in der Tat eben auch mein Berufsverständnis anderen erklären. Ich bin Sportwissenschaftler mit dem Themenschwerpunkt einer Pädagogik des Sports, kurz Sportpädagogik. Ich bin kein Bildungstheoretiker, war deswegen sehr überrascht, als ich am vergangenen Wochenende telefonisch eine Anfrage bekam, ob ich bereit wäre, im Rahmen dieser Tagung zu dem Wirken Klafkis in der Sportpädagogik Stellung zu nehmen. Und ich habe vernehmlich geschluckt, aber auch deutlich den Hinweis bekommen, ein Referent sei abgesprungen. Es sei gewissermaßen ein Notfall und es wäre von daher schon in Ordnung, wenn ich nur mit einem Na-ja antworte, sofern ich denn ein thematisches Angebot hätte. Und so stehe ich jetzt in der Tat hier mit einem thematischen Angebot, das aber schon ein bisschen spezifisch ist. Und das hat damit zu tun, dass wir sozusagen mit Bildung, Bewegung, Kultur Begriffe haben, die sozusagen eine starke Affinität eben auch zum Oeuvre bildungstheoretischer Denker aufweisen, unter anderem eben dem von Klafki. Vor allen Dingen aber gibt es eine sehr konkrete Begegnung zwischen unserem Fach und Wolfgang Klafki. Und das war eine Tagung im Jahr 2000, übrigens in Frankfurt, ausgerichtet von meinem damaligen Chef und akademischen Lehrer zum Thema Bildung und Bewegung. Klafki hat damals den Hauptvortrag übernommen und sich auf sehr beeindruckende Weise unserem Fach genähert. Übrigens meine ich auch auf so einer Tagung, auf der es nicht zuletzt eben auch um die Person des Wolfgang Klafkis geht, schon auch eine Bemerkung wert, dass in der Vorbereitung dieses Vortrags es mindestens 5 ausführliche Gespräche mit uns, mit dem Lehrteam, mit meinem damaligen Chef gab, die Klafki genutzt hat, um sich eben auf das Auditorium, auf das Thema eben angemessen vorzubereiten. Also diesen Beitrag vor allen Dingen würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen diskutieren. Also ich stelle diesen Beitrag vor und tatsächlich auch in der Schrittigkeit, in der Klafki uns damals mit durch seinen Vortrag genommen hat. Und Sie sehen es schon leicht abgegraut. Ich würde dann lediglich sozusagen im kleineren Teil meines Vortrags auch nochmal dazu Stellung nehmen, was das sozusagen ausgebracht hat für die weitere fachliche Diskussion seit 2000. Auf prinzipielle Konsequenzen werde ich selbstverständlich eingehen, aber das geht nicht, also auch bei meiner Vorbereitungszeit von einer Woche nicht ganz so, ich würde mal sagen flächendeckend, wie Sie das gerade eben für die Fachdidaktik der Literaturwissenschaft angeboten haben. Also, das Wesentliche sozusagen habe ich zur Einführung schon gesagt. Im Juni 2000 hatten wir auf einer Tagung Klafki zu Gast, die gewissermaßen programmatisch ausgerichtet war, wie damals der gewählte Tagungstitel eben auch für alle erkennbar deutlich machen sollte, mit der Verknüpfung von Bildung und Bewegung. Bestand der Anspruch, bildungstheoretische Aspekte der Sportpädagogik nach einer längeren Phase relativer Ignoranz wieder in den Blick zu nehmen und ausdrücklich zum Thema zu machen. Um dies zu unterstreichen, letztendlich ist dann auch Wolfgang Klafki gebeten worden, den Hauptvortrag zu halten. Es hat übrigens eine gewisse fachliche Tradition, also neben Klafki, also vor Klafki beispielsweise, vielleicht auch nicht ganz uninteressant, hatten wir Oevermann auf einer unserer Fachtagungen. Nach Klafki hatten wir Tenort zu Gast. Also wir versuchen in der Tat eben zumindest einen unserer Hauptvorträge üblicherweise eben anzulehnen an sozusagen denjenigen, die den pädagogischen Diskurs eben maßgeblich prägen. Vielleicht, Herr Benner, können wir Sie ja auch noch mal bewegen, auf einer unserer Fachtagungen sich zu äußern. Wichtig wäre, und das versuche ich dann schrittweise auch einzulösen, dass meines Erachtens eben nicht zuletzt der Beitrag, den Wolfgang Klafki geliefert hat, eine Renaissance des bildungstheoretischen Denkens in unserem Fach eingeleitet hat. Und von Renaissance möchte ich deswegen sprechen, weil wir doch eine eigene, wenn auch etwas eigentümliche bildungstheoretische Tradition in der Sportpädagogik vorweisen können, sehr häufig eben auch mit starken Bezügen auf phänomenologische Versuche, sich der spezifischen Gegenständlichkeit unseres Fachgebietes zu nähern, die dann auch bildungstheoretisch verlängert und diskutiert worden sind. Dabei hat auch Klafki immer wieder mal eine Rolle gespielt. Aber also im Wesentlichen wird das bei uns tatsächlich über die Namen von Omo Gruppe, über Eckhard Meinberg, über Edgar Beckers und dann bei der folgenden Generation, beispielsweise Ralf Laging hier aus Marburg oder eben meinem früheren Chef Robert Prohl aus Frankfurt, gewissermaßen in Diktion gebracht. Also diese Renaissance, das ist meine These, hat Klafki eingeleitet, indem er sich der Aufgabe gewidmet hat, Bildung als Leitkategorie pädagogischen Denkens und Handelns zu konturieren. Und also in diesen Abschnitten, die ich gleich vorstelle, glaube ich, erzähle ich Ihnen nicht wirklich etwas Neues. Er hat aber eben auch versucht, sie hinsichtlich einer möglichen Kultivierung von Leiblichkeit und Bewegung zu reflektieren. In vier Thesen sozusagen führt er zunächst bildungstheoretische Prämissen ein, die dann in fünf Argumentationssträngen schrittweise auf unsere spezifischen Gegenstände und Themen bezogen sind. Die erste These, Sie sehen sie hier in einem wörtlichen Zitat, lautet folgendermaßen, also jetzt selbstverständlich nur in einem kurzen Auszug aus dem Text: Der Bildungstheorie und Bildungspraxis wird die Möglichkeit und Aufgabe zugesprochen, auf gesellschaftliche und kulturelle Verhältnisse und Prozesse nicht nur zu reagieren, sondern sie unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Verantwortung für gegenwärtige und zukünftige Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten zu beurteilen und mitzugestalten. Wesentlich an diesem kurzen Zitat ist der sehr knappe, aber dann doch auch sehr klare Verweis einmal auf die Reflexionsbedürftigkeit jeglicher unterrichtlicher Bemühungen auf implizite oder explizite gegebene Normen, die dies leiten. Das ist übrigens ein Gedanke, der mich also dann auch schon vor Klafki gewissermaßen sehr geprägt hat, die schlichte Frage, mit welchem Recht verfügen wir über die Zeit derjenigen und über die Zukunft derjenigen, mit denen wir in Erziehungs- und Vermittlungsprozessen umgehen. Also diesen normativen Bezugsrahmen sozusagen reflektier- und auch legitimierbar zu machen, ist der eine Aspekt. Der zweite, der sich damit sozusagen als, ich würde sagen, die andere Seite der gleichen Medaille ergibt, ist sozusagen eben die transformative Aufgabe. Also man erkennt beispielsweise, also es würde bei Ihren Prämissen, Herr Benner, in sehr ähnlicher Weise, so wie ich sie verstanden habe, in den Blick genommen. Es ist sozusagen der Anspruch von Bildungstheorie, gewissermaßen das, wovon im Folgenden dann eben auch die Rede ist. In seiner zweiten These wird dieser Anspruch, den Klafki hier eben auch der Sportpädagogik vermittelt, gewissermaßen in der bildungstheoretischen Tradition kurz verortet. Das wird nicht ausdiskutiert und muss hier sozusagen auch in meinem kurzen Vortrag sozusagen nur mit der Epoche, im Grunde genommen der Entwicklung der Pädagogik seit der Aufklärung, kurz belegt werden. Also im Prinzip eng verbunden mit der Einsicht der Bildsamkeit, aber der Bildungsbedürftigkeit und auch der Verantwortlichkeit des Subjekts sozusagen für seine eigene Handlungsfähigkeit, ebenso wie eine Aufforderung zur Selbsttätigkeit in diesen Prozessen eng liiert ist, damit auch alle gegebenen Paradoxien sozusagen der Dialektik von Freiheit und Zwang im Bildungsprozess beispielsweise mit zu reflektieren. Dies alles hat Klafki gewissermaßen angedeutet, aber nicht wirklich ausbuchstabiert. Und das musste er auch nicht, weil es ja, wie wir alle kennen, sozusagen eine sehr spezifische klafkische Antwort gibt sozusagen eben auf diese bildungstheoretische Diskussion. Das ist eben sein Grundansatz, dass eben zumindest schulische Bildung, wenn nicht Bildung insgesamt, eben auf drei Grundfähigkeiten abzuheben haben, die insgesamt eben dazu qualifizieren, in moderner Gesellschaft zurechtzukommen. Diese drei Grundfähigkeiten sind eben auch in unserem Fach wahrscheinlich die meist zitierte bildungstheoretische Referenz. Wir haben ja hier andere Sportpädagogen im Raum, die mich gerne korrigieren können. Und zwar nicht erst seit eben diesem Vortrag, aber der Vortrag hat sehr stark dazu beigetragen, zumindest mal für unser Fach so eine Art Dialektik des Bildungsanspruches zu denken, dass eben der Bildungsgang im Fach Sport nicht ausschließlich dazu qualifiziert, beispielsweise bewegungskulturelle Teilhabe zu ermöglichen oder zu organisieren, sondern dass also insbesondere mit dem Verweis von Schule es sozusagen einen größeren Rahmen pädagogischer Aufgabe gibt, den Klafki halt eben hier als die Fähigkeit zur Selbst-, zur Mitbestimmung und eben als die Fähigkeit zur Solidarität sehr knapp auf den Punkt gebracht hat. In seiner vierten These wird dies sozusagen nochmal auf den Begriff des Allgemeinen bezogen, und auch das ist ja eine Diskussionsfigur, die Sie alle kennen. Also Bildung sozusagen als Allgemeinbildung ist zunächst mal Bildung für alle. Wenn man den Gedanken an sich heranlässt, keineswegs eine triviale Forderung. Unter Einbeziehung aller Fähigkeitsbereiche, eine wesentliche Brücke übrigens für seine weiteren Argumentationen, weil hier eben die körperlich-leibliche Dimension eben auch ganz klar mitzudenken ist, aber eben auch hinsichtlich eines verbindlichen Kernes etwas gemeinsam bezogen auf unser Feld, wäre das sozusagen der Übergang von der Bewegung, die Mittel und Voraussetzung jeglicher Erfahrung ist, auch wenn Sie gerade sitzen, Sie alle bewegen sich sozusagen auch sitzend. Also Bewegung ist gewissermaßen immer beteiligt in unserem Mensch-Welt-Bezug, aber sie ist eben auch mitunter Kulturform. Also wenn ich Ihnen jetzt beispielsweise so etwas zeige, dann werden Sie erkennen, das sieht so ungefähr aus wie ein Wurf im Handball. Wir haben auch technische Namen in der Sportwissenschaft für solche Handlungen. Also sozusagen in dem, was in Bezug auf den Fähigkeitsbereich des Sichbewegens und der Leiblichkeit, Klafki spricht dann etwas später von der Bewegungskompetenz als Bildungsdimension, zu denken ist, das ist zu brechen sozusagen an der Frage, wo in der Mannigfaltigkeit bewegender Lebensäußerung eben genau solche Aspekte von Gemeinsamkeit anzutreffen sind. Genau diesen Aspekt, wenn man so will, Bewegungskompetenz als spezifische Dimension allgemeiner Bildung aufzufassen, der ist sozusagen die spannende Übergangsschnittstelle, wo die bildungstheoretischen Prämissen Klafkis in Argumentationsstränge überführt werden, die uns dann eben auch fachlich betreffen. Mit uns meine ich jetzt eben die Sportpädagogik oder die Sportwissenschaft, indem er zunächst erstmal Bewegungskompetenz aus bildungstheoretischer Perspektive als einen Möglichkeitsraum freiwilligen und selbstbestimmten Handelns beschreibt und damit auch in die Diskussion einführt. Exakt diese Formulierung ist außerordentlich häufig zitiert worden seitdem im pädagogischen Diskurs, unter anderem auch in eigenen empirischen Arbeiten meinerseits, die sich beispielsweise mit Formen des kooperativen Lernens auseinandergesetzt haben, wenn man so will, versucht haben, eine methodische Antwort empirisch auszuloten, hinsichtlich eben nun gerade auch dieses Selbstbestimmungsanteils, der sich hier entäußert. Selbstbestimmung sozusagen mit einer gewissen Richtung, nämlich im Hinblick auf das lustvolle, aber auch verantwortliche Verfügen über meine Körperlichkeit als eine Gestaltungsoption zwischenmenschlicher Beziehungen, typisch einheimisch sportpädagogischer Begriff sind zum Beispiel der Zwischenleiblichkeit, die entsteht, wenn man also in einem gemeinsamen sportiven Handlungskontext sehr eng aufeinander abgestimmt interagiert, aber beispielsweise auch in Vermittlungsprozessen, in denen ich mich sehr weitgehend einlassen muss auf das Handlungsgeschehen einer anderen Person und eben auch auf ästhetische Kompetenzen. Die Konsequenzen, die sich aus den bis hierhin gesagten bildungstheoretischen Einordnungen ergeben, die hat Klafki eben in seinen Argumentationssträngen, bei ihm waren es 5, ich habe jetzt interpretativ es mal auf 4 zusammengefasst, versucht auf den Punkt zu bringen. Und der erste und sicherlich für viele auch eingängige ist der Aspekt einer inhaltlichen Öffnung, wobei Klafki in dem Vortrag sich da vor allen Dingen bezieht auf ein Konzept von Sport und Sportunterricht, das sich sehr stark an Leistungssport orientiert. Klafki hat also ganz klar sich insbesondere in dieser Hinsicht für einen Unterricht ausgesprochen, der neben der Leistungsorientiertheit eines kompetitiven Sports, der eben auf den Leistungsvergleich abzielt, auch weitere Dimensionen von Bewegung und Körperlichkeit, wie sie im Sport tradiert werden, in den Mittelpunkt zu stellen, beispielsweise in tänzerisch-kompositorischen Sport- oder Bewegungsformen. Wir sprechen ohnehin in der Sportpädagogik allerdings jetzt nicht nur wegen Klafki, sondern aus vielen anderen guten Gründen auch eben schon lange nicht mehr nur von Sportarten, auch wenn die Pädagogik, die wir denken, immer noch Sportpädagogik heißt, geht es im Grunde genommen um die Vielfältigkeit von Bewegungskultur. Klafki sozusagen plädiert stark für genau diese Öffnung, eben keine Verengung auf den traditionellen sportartenorientierten Kanon vorzunehmen, der in der Tat stark auf kompetitiven Leistungsvergleich abhebt, sondern eben auch andere Formen der bewegungskulturellen Betätigung abzuheben und sich unterrichtlich auch zu öffnen. Wesentlich dabei, um sozusagen nicht in die Falle einer Beliebigkeit der Beschäftigung mit jeglicher Form von Bewegung und Körperlichkeit zu verfassen, ist nach Auffassung von Klafki ein besseres Verständnis der Spezifik des phänomenalen Mensch-Weltbezugs, der sich eben in bewegungskulturellen Kontexten einstellt. Also ich werde, wenn die Zeit reicht, das habe ich mir mal offen gelassen, gegen Ende gerne auch nochmal erläutern, warum beispielsweise auch der traditionelle Sport geradezu als Institution spezifischer, ästhetischer Erfahrung gedeutet werden kann. Aber genau dieses wäre hier gemeint. Der Sport ist nicht das, was er ist und legitimiert sich pädagogisch schon gar nicht zu etwas, zu dem wir hinerziehen, weil es ihn gibt, weil es Regeln und Verbände gibt und beispielsweise auch dadurch der Vorteil nicht von der Hand zu weisen ist, dass man beispielsweise in Rumänien, in Brasilien und in Deutschland sehr gut Fußball spielen kann, weil die Fußballregeln sozusagen überall bekannt sind. Das reicht eben nicht. Also zu fragen ist bildungstheoretisch, worin eben das besondere Spezifikum liegt, auf einem Feld mit einem Ball und einer bestimmten Anzahl X an Menschen unter ganz bestimmten Bewegungsregeln sich in diesem Spiel zu engagieren. Dies aufzulösen wäre eben nach Klafki nur im Rekurs auf eben genau eine Reanalyse der phänomenalen Mensch-Welt-Bezüge zu leisten, die in diesem Spiel angelegt sind. Das gibt es übrigens auch alles. Was es dann schon nicht mehr durchgängig sozusagen gibt, und das ist etwas, was Klafki in seinem Vortrag charmant, aber klar gewissermaßen als Desiderat beschreibt, das sind Vermittlungsansätze, die eben auch in kluger, gewissermaßen empirischer Kenntnis solcher Mensch-Welt-Bezüge und deren Veränderung beispielsweise im Zuge des Kompetenzerwerbs funktionieren. Also Vermittlungsansätze, die gewissermaßen in der Lage sind, aus der äußeren Abstraktion, sagen wir mal gängiger, biomechanisch fundierter Technikbeschreibungen von Bewegung eben auf die Innensichten von Lernenden zu schließen, um dort beispielsweise eben auf Vermittlung ansetzen zu lassen. Und deswegen fordert er, und das ist sozusagen dann auch schon der Ausgang aus seinem Vortrag, Forschung eben genau in dieser Spezifität. Also Klafki ist da relativ streng mit unserem Fach umgegangen und hat gesagt, also eine Forschung sozusagen, die den Mensch-Welt-Bezug thematisiert, auf den Punkt bringt, er legt sich da auch methodologisch ein bisschen fest, beispielsweise in Form von Narrationen, also qualitativen Interviews und dergleichen, seien ihm nicht bekannt. Da würde ich dann schon ein Stück weit widersprechen. Eine solche Forschung hatten wir bereits vor Klafki und eine solche Forschung haben wir und sie ist auch relativ gut ausgebaut. Dazu kann ich vielleicht auch am Ende meines kurzen Vortrags noch mal kurz Stellung nehmen, aber zunächst mal zu den Folgerungen und vorher gewissermaßen im Sinne eines kurzen Fazits. Pragmatisch habe ich schon darauf hingewiesen, dieser Beitrag von Klafki auf unserer Jahrestagung 2000 gehört zu den meistzitiertesten Einzelbeiträgen unserer fachlichen Disziplin. Und das halte ich für keinen Zufall, sondern was eben hier hochinteressant ist, das ist vielleicht das, was man bei Ihnen sozusagen auch herausgehört hat, sozusagen ein Angebot aus einer Mutterdisziplin heraus an eine sogenannte Fachdidaktik um Orientierung. Also in der Sportpädagogik ist das aufgenommen worden. Übrigens gar nicht mal so sehr, weil es keine eigenheimische, ich hatte das schon angedeutet, bildungstheoretische Diktion gäbe, sondern weil die Sportpädagogik hier gewissermaßen Ansatzpunkte, begriffliche Ansatzpunkte für fachliche Probleme findet, die uns eben auch seit geraumer Zeit beschäftigen und bekannt sind. Also ganz im Sinne von Klafki geht die zeitgenössische Sportpädagogik eben auch davon aus, dass Bildungspotenziale eben gerade nicht nur über das Erlernen x-beliebiger bewegungskultureller Praktiken, sondern, also hier habe ich geschrieben, in gleichem Maße, ich möchte es jetzt noch mal etwas betonen, sondern sehr viel mehr über die individuellen Erfahrungen im Rahmen der jeweiligen Handlungskontexte zu bestimmen sind. Wesentlich ist eben auch, und also vielleicht gewissermaßen antizipiert, eine Frage von Herrn Benner, was denn sozusagen den Sport, den es außerhalb ja gibt, informell, denn jetzt legitimiert zum Thema von Unterricht gemacht zu werden. Solche Erfahrungen, die man im und mit dem Sport macht, sind erstmal, die sind gewissermaßen in normativer Hinsicht unbestimmt. Subjektiv gesprochen, sie können gut und schlecht sein. Also vielleicht eine ganz simple, quasi empirische Beobachtung. Also in Köln ist sozusagen das partizipative Verhalten bei Streetball-Basketballspielern umfangreich untersucht worden, mit dem simplen Ergebnis, dass dort, wer die richtigen Schuhe hat dabei ist, wer die falschen Schuhe hat, der kriegt gegebenenfalls eins auf die Nase und ist definitiv nicht dabei. Auch das ist Sport. Sport ist eben auch, und hätten wir mehr Zeit und sozusagen die Praxen auch eben des Unterrichts anzuschauen, dass natürlich das gemeinsame Spielen in bestimmten bewegungskulturellen Praktiken für viele Lernende hochattraktiv ist, aber diejenigen, die nicht über die Praktiken verfügen, die es braucht, um mitzuspielen, ist es eben auch unter Umständen ein Riesenproblem. Demnach geht es uns in der Sportpädagogik nicht erst seit 2000, aber ich würde eben sagen, durchaus auch in engem Bezug, unter anderem auf die Überlegungen von Wolfgang Klafki darum, Bedingungen eines gelingenden Umgangs mit bewegungskulturellen Angeboten forschend aufzuweisen, diese als spezifische Bildungsanlässe zu reflektieren, um sie dann eben in Erziehungsprozessen zu konkretisieren. Was hier gewissermaßen mitgesagt ist, das ist eine Differenzierung zwischen, die wir heute auch bei Ihnen, Herr Benner, schon gehört, Entschuldigung, dass ich immer auf Sie Bezug nehme, aber Sie sitzen auch gerade so schön nah, nämlich sozusagen zwischen der intentionalen Orientierung des Erziehungsprozesses und sozusagen seiner Wirksamkeit als Bildung im Subjekt eben genau zu differenzieren. Das genau ist hier eben gemeint. Also unsere Kernaufgabe ist natürlich auch gewissermaßen unterrichtstechnologisch zu verstehen, was man tun kann, damit junge Menschen beispielsweise einen Handstand oder das Stehen auf den Händen unter angemessenem Zeitverbrauch sich aneignen können. Hoffentlich besser, als wenn wir sie ganz alleine ließen mit einer solchen Aufgabe. Wir müssen aber auch Sorge tragen dafür, dass die jungen Menschen sozusagen die Alternativen des auf den Händen Stehens finden und kennen. Dass sie sozusagen zu den möglichen Posturen, die ich im Raum einnehmen kann, das Stehen auf den Händen gewissermaßen als eine Möglichkeit neben anderen erfahre, um eben meine Möglichkeit zu finden, gewissermaßen in guter Balance zwischen der Zumutung eines Lernangebotes, setz dich damit auseinander, was du gerade noch nicht kannst, aber eben auch dem berechtigten Statement, gerade eben in kulturellen und ästhetischen Lernbereichen, etwas anderes zu wollen und auch zu finden. Wir tun dies, nur noch zwei Folien, dann bin ich durch. Also bevor Sie jetzt weitere Kärtchen ziehen. Das kann ich dann jetzt auch ganz kurz machen, weil das wäre jetzt eher mein Anker gewesen, sozusagen noch ein bisschen Zeit zu belegen, falls noch welche übrig geblieben wäre. Das tun wir im Grunde genommen in der Sportpädagogik als Disziplin, indem wir also eben Bildungserwartungen in bewegungskulturellen Kontexten gewissermaßen nicht nur bildungstheoretisch reflektieren und auch philosophisch und erkenntnistheoretisch bearbeiten und absichern. Das tun wir vor allen Dingen, indem wir versuchen, eben Theorien von Erziehungsprozessen in verschiedenen Feldern von Bewegung, Spiel und Sport zu entwickeln und auch zu begründen. Sehr wesentlich und jetzt hier nicht Thema, ist dann sozusagen die unmittelbare Aufforderung, dies auch empirisch zu beforschen, was dann auch nicht nur einen prüfenden, sondern auch einen durchaus angemessen rekonstruktiven Charakter zum Veränderung solcher Theoriebildungen beiträgt. Vielleicht, um das Ganze nochmal ein klein wenig gegen Ende auf den Punkt und auf den Schulsport zu beziehen, um den es Klafki in seinem Beitrag auch in besonderer Weise ging. Klafki hat einleitend seine Bemerkungen zu einer Pädagogik des Sports sofort begrenzt auf den Geltungsbereich des Schulsports. Also es ging ihm nicht um eine allgemeine Pädagogik des Sports, die sich jetzt beispielsweise mit der Doping-Thematik auseinandersetzt, sondern es ging ihm eben um den Schulsport. Und was man eben sieht, das ist, dass zeitgenössische Konzeptionen eben eines solchen Sportunterrichts gewissermaßen einen doppelten Auftrag kennen für unser Fach. Und der eine Teil des Auftrags ist sozusagen der, den wahrscheinlich jeder auch naive Betrachter von einem Sport, von einem Mathe, von einem Deutschunterricht erwartet, nämlich fachlich zu qualifizieren, in unserem Fall zu einer Erschließung bewegungskultureller Praxen beitragen zu wollen. Und zwar in einem ganz buchstäblichen Sinne. Stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwo an einem Strand und Sie sehen dort nette Leute, die miteinander Volleyball spielen, nach irgendwie gefundenen Regeln. Das ist ja jetzt auch nicht sozusagen die Sportart des Volleyballspiels, um die es da geht, aber es ist doch an ein paar bewegungskulturelle Kompetenzen gebunden, dort teilnehmen zu können. Sie müssen also mindestens pritschen und baggern können. Wenn Sie es nicht können, werden Sie dort zum Problem und sind raus. Dann spielen Sie eben nicht mit und solche Probleme sozusagen, die gibt es natürlich in mannigfaltigster Weise eben auch im Sportunterricht. Und zwar nicht erst, seitdem wir über Heterogenitäten im Unterricht nachdenken und eben sehr klar den Anspruch vertreten, dass ein solcher Unterricht für alle da sein muss. Also gerade Sportspiele, in denen die Mitglieder eines Teams sozusagen synergetisch zusammenwirken, um gegen ein anderes Team zu bestehen, sind natürlich virulent dafür, dass sie auch in ihrer Mannschaft ein Problem kriegen, wenn sie da nicht richtig mithalten. Also hier sozusagen in angemessener Weise dazu beizutragen, dass sich in der Lebenswelt der jungen Leute stellende Partizipationshürden bewegungskultureller Art genommen werden können. Das ist sozusagen der traditionelle Bereich des Sports. Wichtig ist, dass in der Schule, und dann komme ich übrigens auch ganz schnell zum Ende, ich merke, jetzt bin ich doch ins Plaudern gekommen, dass wir ja unter der Bedingung relativer Unfreiwilligkeit junge Menschen mit dem Sport konfrontieren. Außerhalb der Schule ist es so, dass sich Fußballer mit Fußballern und Turner mit Turnern, Menschen, die tanzen wollen, mit Menschen, die tanzen, treffen. In der Schule ist es so, dass sich dies alles mischt. Und übrigens nicht nur diese Heterogenität an Interesse ist ein Problem, sie haben auch einen beständigen Zeitmangel, weil sie auch nicht wie außerhalb der Schule sozusagen jahrelang in ihrem frei gewählten bewegungskulturellen Segment unterwegs sind, sondern heute spielen sie Fußball, drei Wochen später tanzen sie. Und dies alles sozusagen hat damit das Problem, dass die Kompetenz zur Wertschöpfung in den jeweiligen bewegungskulturellen Segmenten sich nicht gewissermaßen von selbst ergibt, sondern eine zentrale Aufgabe beispielsweise der Einführung einer Spieltechnik wäre es eben, diese Spieltechnik eben auch als Schlüssel zu inszenieren, ein gelingendes Spiel dann eben auch als eine echte Option zu erfahren. Und bei all dem wäre eben sozusagen die andere Seite des doppelten Auftrages, einer Pädagogik des Sports eben eine umfassende Entwicklungsförderung von Bewegung, durch Bewegung, Spiele und Sport anzudenken. Und hier begegnen uns eben unter anderem auch wieder die schlüsselqualifikatorischen Überlegungen von Wolfgang Klafke. Letzte Bemerkung aus aktuellem Anlass. Bei großen gesellschaftlichen Krisen richtet sich der Blick sehr gerne auf den Sport, beispielsweise bei Drogenproblemen oder aktuell bei der gegebenen Migrationsthematik, in der Erwartung, dass der Sport in besonderer Weise qualifiziert sei, eben hier gewissermaßen Schützenhilfe zu leisten und gesellschaftliche Problemlagen zu bearbeiten. Ich habe es jetzt bewusst ein bisschen ironisch formuliert und auch mit dieser Kampagne Keine Macht den Drogen begrifflich verbunden. Tatsächlich ist aber produktiv, wie eben auch kritisch zu fragen, was der Sport hier tatsächlich leisten kann. Also konkret haben wir beispielsweise in Bielefeld zwei Projekte, in denen wir uns mit den Integrationspotenzialen des Sports für junge Geflüchtete auseinandersetzen. Es geht also nicht um die traditionelle Frage, inwieweit Migrantinnen und Migranten Zugang zum Sport finden, sondern es geht genau sozusagen um dieses Erziehungspotenzial durch Sport, inwieweit eben die Teilhabe an sportlichen Angeboten etwas außerhalb des Sports erbringt. Sie sehen also, Klafke hat uns nichts anderes eingebracht als ein Haufen von Flausen, die dazu geeignet sind, die Relevanz unseres Faches wirklich breit zu denken. Das tun wir seitdem. Und bei einem anderen Vortrag könnte ich mich auch ein bisschen stärker auf die forschenden Aktivitäten einlassen, die dies ein Stück weit dann eben auch kritisch reflektieren. Vielen Dank.